Wir hören heute zur Tischlesung einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Ein Heiliger des Ostens. Die katholische Kirche ist schon ihrem Namen nach universal, allgemein. Als Christus, der Herr, zu den Aposteln sprach: «Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.» So meinte er damit nicht bloß die Nationen innerhalb des Römischen Reiches oder die Völker des abendländischen Europa, sondern tatsächlich alle Völker, alle Nationen und alle Stämme, die es jemals auf der Erde geben würde. Wir sind in Europa gewohnt, das Christentum bloß in seinem abendländischen Kleide zu sehen und legen viel zu wenig Wert darauf, jene andere Formen des christlichen Glaubens kennenzulernen, die es im Osten und im Morgenlande noch gibt. Aber das Christentum könnte nicht nur, so sagt der Benediktinerpater Thomas Ohm in seinem Büchlein «Vom Christentum des Abendlandes, des Ostens und der Zukunft», das von Glock und Lutz Nürnberg Verlag 1951, sondern sollte noch andere Gewänder tragen, als das Abendländische sollte alles Wahre, Gute und Schöne annehmen, selbst wenn es exotisch anmutet. Denn alle Wahrheiten und Werte kommen von Gott und haben Beziehung zu ihm. Wir dürfen den anderen nicht unser abendländisches Christentum aufzwingen, sondern müssen ihnen gestatten, das Christentum in einer ihnen gemäßen Form zu leben. Wenn wir daher europäischen Lesern das Bild des seligen Mönches P. Charbel Machlouf vorstellen, so erfüllen wir nur ein Gebot der Zeit. Es gilt nicht bloß, einen Menschen als Vorbild christlicher Lebensweise und Gesittung zu zeichnen, sondern den abendländisch-europäischen Christen zu zeigen, dass Frömmigkeit und Gottesfurcht, Liebe und Demut nicht bloß in den Klöstern an der Seine oder Rhone, an Rhein oder Donau, an Po oder Ebro daheim sein können, sondern auch jenseits des mittelländischen Meeres im Morgenland, wo die Wiege des Christentums stand. P. Charbel Machlouf ist der Mahnruf Gottes an uns abendländische Christen, nicht darauf zu vergessen, dass das Christentum weltumspannend zu sein hat und dass Gott aus allen Völkern der Erde heiligmäßige Männer berufen kann. Gleichgültig, welche Farbe sie haben oder welche Sprache sie sprechen. Gleichgültig selbst, welchen Ritus sie pflegen, soweit sie bloß treue Söhne der katholischen Kirche sein wollen. Heute ist die Zeit, da wir in allen Erdteilen rings um uns das Erwachen der farbigen Völker und Rassen wahrnehmen. Es ist dies eine Entwicklung, die wir nicht zurückdrängen können, und wir werden uns damit abfinden müssen, dass die großen Völker Asiens ihr Recht fordern, das ihnen europäischer Eigennutz lange genug verweigert hat. Aber die Zukunft wird auch im Morgenlande Gottes sein, wenn Gott noch mehr Männer erweckt, wie es der fromme Mönch des Libanon, P. Charbel Machlouf, war. Dann wird auch in jenen Ländern, in denen schon einmal blühendes christliches Leben herrschte, von neuem das Kreuz von den Türmen, der Kirchen und den Höhen der schneebedeckten Berge leuchten. Dann wird die Zukunft der Erde vielleicht keine europäische, wohl aber eine christliche sein, und davon hängt schließlich alles ab. Der Libanon, Machlufs Heimat. Charbel Machlouf wurde in dem kleinen Dörflein Bika Kafra im Libanongebirge im Jahre 1828 geboren. Der Libanon ist uns Christen schon aus der Bibel geläufig. Im dritten Buch der Könige lesen wir, dass Salomon, der weise Sohn Davids, der ungefähr von 968 bis 930 vor Christus regierte, nach seiner Thronbesteigung eine Botschaft an den König Hiram von Tyrus sandte mit den Worten: «Gib Befehl, dass man für mich Zedern aus dem Libanon fällt.» Mit diesen Zedern baute Salomon den gewaltigen Prunktempel des allmächtigen einzigen Gottes in Jerusalem, den schon Vater David, der ungefähr 1007 bis 968 vor Christus regierte, zu bauen gelobt hatte. Die Zedern des Libanon wurden im ganzen vorderen Orient sprichwörtlich: oft genug wird in den Gedichten ein junges Mädchen mit ihnen verglichen. Sie ist schlank wie eine Zeder des Libanon. Der Libanon reckt seine schneebedeckten Gipfel von der Küste in das Innere des Landes. Er erreicht eine Höhe von über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Der Dschebel Sanin ist 2608 Meter und der große Hermon 2759 Meter hoch. Im Gebiet des Libanon entspringt der nach Süden fließende Jordan, der Hauptfluss des Heiligen Landes, in welchem sich Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ. Dort entspringt auch der nach Norden strömende Orontes, an dessen Ufern im Altertum die drittgrößte Stadt des ganzen Römischen Reiches Antiochia lag. Die Bewohner Antiochias waren wegen ihrer ausschweifenden Lebensweise, die besonders unter der Form der religiösen Prostitution in Hain der Daphne hervortrat, bekannt. Antiochia war auch für kurze Zeit der Bischofssitz des heiligen Apostels und ersten Papstes Petrus, bis er nach Rom ging. Hier in Antiochia kam auch für die Anhänger Jesu zuerst der Name Christen auf. Vom Ufer des mittelländischen Meeres aus ist es ein wunderbarer Anblick, in der Ferne die hoch aufragenden Berge zu sehen. Mit dem Indigo der See mischen sich ihre tiefblauen Schatten. Die Farbe wechselt nach den Jahreszeiten, von Rosa ins Purpur und ins bläuliche Violett. Die Luft auf den Höhe der Berge ist frisch und erquickend, anders als der heiße Dunst, der über der Meeresoberfläche liegt. In mancher Beziehung gleicht die Gegend den europäischen Alpen. Tiefe Täler streichen von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und lassen Trennungsscheiden zwischen den einzelnen Gebirgsteilen entstehen. Der Libanon war seit jeher ein Schutz- und Zufluchtsort der Verfolgten und Bedrängten. Hier konnten sich aber auch Räuber und Anhänger fanatischer Sekten eine Heimat schaffen, ebenso wie dies die Überreste besiegter und geschlagener Völkerschaften, die der Sklaverei entgehen wollten, taten. Im Libanon erhielten sich alte Sitten und Gebräuche länger als in den Ebenen an der Küste, im Orontestal, im Norden oder in Transjordanien jenseits des Jordanflusses. Die Hochebene des Libanon ist heute ein einziger Garten, geschützt durch die steilen Hänge auf allen Seiten, bewässert durch die regenbringenden Seewinde und die Schmelzwässer der alten Flüsse, deren Namen noch heute wie vor 2000 und 3000 Jahren klingen. Hier gedeihen Orangen, Maulbeeren, Oliven, selbst Palmen in üppiger Fülle. Die Bewohner des Landes sind aber auch heute noch, wie zur Zeit ihrer Urväter, meist fleißige Bauern. Nur in den Städten, vor allem in der heutigen Hauptstadt der Republik Libanon, in Beirut, finden wir bereits Fremdenverkehr und moderne Lebensweise vor. Steigen wir in die Höhe von etwa 1200 Meter Seehöhe, so finden wir dort Weingärten, Tabak, Obst, Kartoffelbau. Die typischen Gewächse des Libanon sind die Zedern, Zypressen und Pinien. Die Städte des Libanon liegen meist an der Küste, Beirut, Batron, Djebeil und Tripoli. Wir finden in dieser Gegend die Ruinen der alten Phöniziersiedlungen Tyrus und Sidon, weltberühmt, von denen aus einst die Grossmacht Karthago gegründet wurde. Die Fahne der Republik Libanon zeigt die gleichen rot-weiß-roten Farben wie die Fahne der Republik Österreich, nur befindet sich im weißen Mittelfeld eine grüne Zeder. Das Volk des Libanon. Der Libanon ist eines der ältesten von Menschen besiedelten Gebiete. In grauer Vorzeit verliert sich die Zivilisation der Stadt Byblos, die bereits um das Jahr 3500 vor Christus ihr Ende fand. Sie wurde von Einwanderern aus der Gegend der heutigen Türkei und des Kaukasusgebietes zerstört und durch eine neue Kultur ersetzt. Auch diese Kultur ging nach fast 1000-jährigem Bestand um das Jahr 2100 vor Christus zugrunde. Aber immer wieder fanden neue Siedler den Boden für sich geeignet und bauten auf ihm ihre Wohnstätten und Tempel. Von der Stadt Byblos erhielt die Heilige Schrift ihr Name, die Bibel. Die Bewohner des Landes waren Semiten. Zu den Semiten gehören eine große Anzahl von Völkern. Im Altertum die Akkader und Chaldäer in Babylon, die Phönizier, die an der Küste des Libanongebietes siedelten und bedeutende Seefahrer waren, denen bereits um das Jahr 600 vor Christus die Umschiffung Afrikas gelang. Aber zu den Semiten gehören auch die Juden und die Araber, heute zwei miteinander zutiefst verfeindete Völker. Den Phöniziern, den Vorfahren der heutigen Libanesen, wird die Erfindung der Buchstabenschrift zugeschrieben, auf die alle Alphabete zurückgehen. Sie waren auch in der Purpurfärberei tätig. Die Römer nannten eine besondere Art der roten Farbe den tyrischen Purpur. Die Phönizier waren ihrem heidnischen Götterkult mit fanatischem Eifer ergeben. Schon im Alten Testament hören wir von der Verehrung des blutgierigen Gottes Moloch, dem man Kinder als Opfer darbrachte. In den Ruinen von Karthago, der Totenstadt von Tyrus, fand man ganze Friedhöfe mit Skeletten von Kindern, die hier dem Gott Moloch geopfert worden waren. Die Phönizier verehrten auch die Göttin Aschart. In ihrem Dienst zwang man junge Mädchen, in den meisten Fällen gekaufte Sklavinnen, ihre Jungfräulichkeit und Unschuld vor aller Augen preiszugeben. Die Gelder, die die Mädchen dafür erhielten, kamen dem Tempelschatz zugute. Schon im alten Babylon war die Sitte herrschend gewesen, dass kein Mädchen, auch das Vornehmste, heiraten durfte, ehe es nicht dem ersten Mann, der es im Tempelgarten ansprach und damit der Göttin ergeben hatte. Mit der gleichen Leidenschaftlichkeit, mit der die Bewohner des Landes ihre heidnischen Gottheiten verehrt hatten, übernahmen sie später den christlichen Glauben. Antiochia war schon zur Zeit der Apostel eine blühende Christengemeinde. Die Geschichte des Paul von Samosata, der sich nach seiner Absetzung als Bischof im Jahre 268 nach Christus weigerte, seinen Amtssitz dem Nachfolger zu übergeben, sodass die Intervention des heidnischen Kaisers angerufen werden musste, zeigt sowohl das Ansehen wie die Machtfülle dieses Bischofssitzes, aus dem später das Patriarchat von Antiochia herauswuchs. Seitdem Kaiser Konstantin der Große im Jahre 313 den christlichen Glauben im ganzen Römischen Reich freigegeben hatte, wandten sich die Bewohner Syriens und des Libanon zur Gänze dem neuen Bekenntnis zu. Anstelle der heidnischen Götterdienste trat die Verehrung Jesu Christi, der Mutter Gottes und der Heiligen, die der Kirche schon in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens in reicher Fülle geschenkt wurden. Das Wort des Kirchenschriftstellers, das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen, war Wirklichkeit geworden. Die alten Griechen und Römer hatten den Libanon das Land der Götter genannt. Jetzt konnte man es mit Recht das Land Gottes nennen. Christliche Pilgerscharen zogen zu den alten Kultstätten, die die Kirche klugen Sinnes in christliche Heiligtümer umgewandelt hatten. Wo einst die scheußliche Astarte ihre Dienerinnen zur Unzucht verleitet hatte, thronte jetzt Maria, die allerseligste und allerreinste Gottesmutter in all ihrer Glorie. In den Tälern des Libanon sangen die frommen Gläubigen statt der Hymnen zu Ehren der Auferstehung des Gottes Adonis die Jubelgesänge des christlichen Osterfestes. Als dann im Jahre 395 nach Christus das römische Reich endgültig in zwei Teile, in West- und Ostrom, zerfiel, wurde der Libanon ein Teil des oströmischen, des später sogenannten Byzantinischen Reiches. Die neue Reichshauptstadt war Konstantinopel, heute Istanbul, wohin schon Konstantin der Große 330 nach Christus den Sitz der Regierung verlegt hatte. Mit dem politischen Anschluss an diese prunkvolle Kaiserstadt zwischen zwei Erdteilen wuchs auch der Einfluss der Kirche von Konstantinopel auf die Christen des Libanon. In äußeren Form und im Ritus der Kulturhandlungen nahmen die christlichen Bewohner des Libanon die morgenländischen Gebräuche an oder behielten sie vielmehr in ihrer alten ursprünglichen Weise. Dagegen lockerten sich die Verbindungen des Libanon zu Rom, Italien und zur abendländischen lateinischen Kirche. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Charbel Machluf», geschrieben worden vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.